Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Desaster mit Ansage, Förderprogramm Solarstrom für Elektroautos, Ladestationen in Deutschland, Vergabe im Deutschlandnetz, Preiserhöhung Tesla Supercharger, Serviceaktion für Kia und Hyundai, THG-Quote fällt und Neues von Next Move mit einem neuen Standort. Übrigens, so ein Next Move Kanal-Abo ist kostenlos und manchmal können wir schon vorher sagen, was drei Wochen später dann tatsächlich auch passiert. Solche Tipps können im Einzelfall sogar 10.000 Euro wert sein. Sehen wir gleich. Film ab. Desaster mit Ansage, Förderprogramm Solarstrom für Elektroautos. Am Dienstag startete das Antragsportal für das neue KfW-Förderprogramm 442 unter Regie des Verkehrsministeriums. Wir hatten bereits vor drei Wochen berichtet, dass die geplanten 500 Millionen Euro nur einen kleinen Kreis von Begünstigten erreichen, nämlich Menschen mit selbstgenutztem Wohneigentum. Gefördert wird ein Neubau von PV-Anlagen mit Batteriespeicher mit maximal 9.000 Euro. Der gekoppelte verkehrspolitische Anteil definierte sich über den verpflichtenden Besitz oder die Bestellung eines E-Autos und 600 bis 1.200 Euro Zuschuss zur Wallbox, also zusätzlich zu der Wallbox, die man ja schon hat, weil es vor einem Jahr schon mal 900 Euro für Wallboxen aus dem Verkehrsministerium gab. Dass die Förderbedingungen mit heißer Nadel gestrickt waren, zeigte sich auch an kurzfristigen Änderungen und Konkretisierungen in den Bedingungen in den letzten Tagen vor Öffnung des Antragsportals. So darf das selbstgenutzte Wohngebäude in Teilen durchaus auch vermietet sein. Nur eine Wohnung im Gebäude muss vom Antragsteller als Hauptwohnsitz genutzt werden. Auch gemietete oder auf Raten gekaufte PV-Anlagen mit Speicher und Wallbox natürlich wurden in die Förderung mit einbezogen, solange die Anlage am Ende der Vertragslaufzeit ins Eigentum des Antragstellers übergeht. Beim E-Auto, also der Fördervoraussetzung, aber selbst nicht gefördert, wurde die Haltefrist nochmal von 3 auf 6 Jahre erhöht. Auch die technischen Anforderungen an die Ladestation wurden konkretisiert. So muss die Wallbox in der Lage sein, den von der Photovoltaikanlage erzeugten Strom für den Eigenverbrauch optimiert ins Fahrzeug zu laden. Grundsätzlich sind solche kurzfristigen Ergänzungen, Änderungen und Konkretisierungen natürlich begrüßenswert. Zeigen sie doch, dass Politik flexibel und handlungsfähig ist und auf konkrete Nachfragen oder Bedenken reagiert wurde. Insgesamt waren zum Start des Programms bei der KfW über 150 verschiedene Wallboxen als förderfähig gelistet, um die Grundvoraussetzungen zu erfüllen. Bei der Königsdisziplin bidirektionales Laden ist Volker Wissing aber seinerzeit offenbar voraus. Hier winkt ein Sonderbonus, konkret einer Verdopplung der Förderung der Ladestation auf 1.200 Euro. Voraussetzung ist bidirektionales Laden nach ISO-Norm 15118-20 aus dem Jahr 2022. Zum Start war eine passende Station als förderfähig gelistet, konkret ein SiGen EV DC Charging Modul. Auf der Homepage des Anbieters wird das Produkt unpassenderweise aktuell noch mit einem CHAdeMO-Stecker beworben, der die geforderte ISO-Norm aber nicht unterstützt. Aber wer sucht, der findet auch das passende Bild noch mit einem CCS-Stecker. Allerdings nennt SiGenergy aktuell weder einen Preis für das Modul, noch werden kompatible Fahrzeuge genannt. Es scheint also eher ein Coming-Soon-Produkt mit der Möglichkeit zur Vorbestellung zu sein. In der Praxis erwarten wir aber nicht, dass tatsächlich bidirektionale Ladestationen im Förderprogramm zum Einsatz kommen, auch wenn für die Umsetzung noch 2 Jahre Zeit sind. Soweit zu den Dingen, die, sagen wir mal, gut gelaufen sind. Am Dienstag dann der Showdown. Was da passieren könnte, hatten wir vor 3 Wochen hier in den News schon mal vorsichtig angekündigt. Da mit der reinen Antragstellung aber voraussichtlich noch keinerlei Pflichten für den Antragsteller verbunden sein werden, erwarten wir trotz der umfangreichen Beschränkungen, dass das Portal schnell wieder geschlossen werden könnte. Und so kam es dann auch. Obwohl bei ca. 10.000 Euro Förderung ein reges Interesse absehbar war, hat Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, den KfW-Server zum Abschuss freigegeben. Nichts ging mehr. Eine Art von digitalem Warteschlangenmanagement, wie dies etwa bei Dienstleistern im Verkauf von Konzerttickets mit teilweise noch größerem Ansturm üblich ist, suchte man vergebens. Den ganzen Tag war das Portal nur extrem eingeschränkt zugänglich. Zum Start kann sowas natürlich mal passieren, meist löst sich der Stau dann von selbst auf und irgendwann läuft es dann, doch es sollte anders kommen. Eines der Hauptprobleme war, dass viele Antragsteller zwar ihre Daten eingeben konnten, landeten am Ende aber bei einem Hoppala, hier ist etwas schiefgegangen, verbunden mit der Bitte, die Anwendung erneut zu starten und alle Daten erneut einzugeben. Der Stau wurde also im Tagesverlauf nicht kleiner, sondern eher größer und die Situation entspannte sich nicht. Das Brisante daran war aber, dass viele Anträge trotz der Fehlermeldung im System landeten. Da die Nutzer das aber zunächst nicht bemerkten, versuchten sie weiter Zugriff auf die Server zu bekommen. Schließlich ging es um 10.000 Euro. Und so kam es dann dazu, dass bis zur Nacht gegen 1.40 Uhr ca. 135.000 Anträge gestellt wurden und die KfW das Antragsportal schließen musste. Die Zahl 135 passt natürlich so rein gar nicht zum Fördervolumen von 500 Millionen Euro. Zu rechnen war eher mit 50.000 Anträgen. Da die KfW aber natürlich mitbekommen hat, dass wegen der Serviceüberlastung und der falschen Fehlermeldung mehrfach Anträge gestellt wurden, ließ man das System entsprechend lange offen. Noch in der Nacht schaltete sich sogar FDP-Chef Christian Lindner in das Verfahren ein. Er ließ sich alle Anträge ausdrucken und will in den nächsten Tagen die Doubletten heraussuchen. Sorry für den kleinen Gag, aber ich fand das Bild aus dem letzten Wahlkampf einfach zu passend. Tatsächlich vermeldete die KfW über den Nachrichtendienst X, dass man die Mehrfachanträge filtern und die überzähligen Anträge stornieren werde. Zugleich stellte man Antragstellern, die zumindest eine Referenznummer ergattern konnten, einen Zuwendungsbescheid in Aussicht, der dann im Portal als aktiv angezeigt wird. Trotzdem sind viele Interessierte leer ausgegangen. So schrieb uns auch Zuschauer Paul, nach anderthalb Jahren übrigens glücklicher Neubesitzer eines Skoda Enyaq. Für mich ist das Erlebte einfach unglaublich und unwürdig für ein Land wie Deutschland. Mir ist es über 20 Stunden nicht gelungen, den Antrag zu stellen über alle mir im Haushalt verfügbaren Endgeräte, wie Windows-Rechner, diverse Apple-Endgeräte, alle Browser von Edge über Safari, Chrome bis zu Firefox auf allen Geräten. Auch unter unseren Social-Media-Posts gab es einiges an Rückmeldungen. Der Tag gestern war verschwendete Lebenszeit. Ich bin jetzt so gefrustet, dass ich es jetzt komplett sein lasse mit der PV-Anlage. Ich kann das Geheule nicht ganz nachvollziehen. Die Förderung ist nur für Eigenheimbesitzer interessant. Laternenparker wie ich haben nichts davon. 8 Stunden habe ich mir die Finger wund geklickt, dann mit einem Hack aus dem Forum in den Tiefen des Browsers den Server-Timeout hochgesetzt. Damit ist der Antrag dann durchgegangen. Unfassbar dilettantisch umgesetzt der ganze Prozess. Leute mit IT-Kenntnissen waren im Vorteil. Das kann es echt nicht sein. Aber wir sind noch nicht fertig. Es kommt noch schlechter. Zur großen Überraschung aller waren es nämlich am Ende keine 50.000 bewilligten Anträge. Die KfW teilte mit, insgesamt wurden rund 33.000 Anträge bewilligt, trotz zwischenzeitlicher technischer Verzögerung. Wie, nur 33.000 Bewilligungen? Wir hatten mit mindestens 50.000 gerechnet. Die Tagesschau beruft sich dazu auf die KfW. Die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gewährten Haushaltsmittel in Höhe von 300 Millionen Euro für das Jahr 2023 seien damit ausgeschöpft. Sobald weitere Haushaltsmittel zur Verfügung stünden, wolle die KfW in ihrem Newsletter darüber informieren. Die zur Ankündigung von 500 Millionen noch fehlenden 200 Millionen Euro sollen voraussichtlich nächstes Jahr bereitgestellt werden. Also ringfrei zur zweiten Runde. Also vielleicht nächstes Jahr, wenn genug Geld da ist. Solche Ankündigungen sind natürlich Gift für den Markt. Viele E-Autofahrer, für die sich ein Solar- und Speichersystem auch ohne Förderung rechnen würde, werden nun abwarten, um 2024 erneut an der Wissing-Lotterie teilzunehmen. Die Chancen auf den Jackpot dürften aber noch geringer sein als in dieser Woche, da der Andrang noch größer sein wird und dann eben nur noch 200 Millionen Euro im Pott liegen. Aber wenn man einen Markt unauffällig abwürgen will, dann muss man es eben genau so machen. Der Blick auf die Installationszahlen für Solaranlagen zeigt, dass es aktuell keine Steuermittel braucht, um die Nachfrage anzuheizen. Von Januar bis August wurden in Deutschland 9 Gigawatt Solaranlagen installiert, so viel wie noch nie zuvor. Im Gesamtjahr werden vermutlich 11 bis 12 Gigawatt Leistung installiert werden. Der Haupttreiber sind kleinere Dachanlagen, darunter eben auch viele Privatkunden. Der Chef der Mission sieht das natürlich ganz anders und zieht eine positive Bilanz. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, sprach von einem überwältigenden Zuspruch, das Förderprogramm treffe offensichtlich genau den Nerv der Bevölkerung. Ihr habt es im Beitrag vielleicht schon gemerkt, dass wir die Sachlage etwas anders bewerten. Schade ums Geld. Wenn einem Förderprogramm in vorhersehbarer Weise so die Türen eingerannt werden, muss man ganz klar sagen, dass die Festlegung der Fördersätze völlig am Bedarf vorbei erfolgte, nämlich viel zu hoch. Solarmodule sind so billig wie nie zuvor. Die 400 Watt-Klasse gibt es im Einzelverkauf für Endkunden schon für unter 80 Euro das Stück. Wenn ich mein E-Auto für jährlich 15.000 Kilometer mit Strom versorgen will, reicht rein rechnerisch eine Anlage mit 3 kW Peak. Aktionsangebote für Module und Wechselrichter gibt es dafür schon im Bereich von 2.000 Euro. Ich nehme einfach nochmal pauschal 1.000 Euro Montagematerial und Elektrikerkosten obendrauf, wobei der Elektriker in der Verfügbarkeit die schwierigste Komponente darstellt. Dann komme ich bei 20 Jahren Betriebsdauer auf 1 Euro Stromkosten pro 100 Kilometer. Die Rechnung hängt natürlich etwas, weil ich den Strom ohne Speicher natürlich nicht 1:1 selbst nutzen kann, soll aber einfach mal zeigen, wie unfassbar billig diese Technik geworden ist. Der Bundesverband Solarwirtschaft rechnet vor, dass 13 kW installierte Leistung den Gesamtbedarf eines vierköpfigen Haushalts decken können. Das heißt hier im Beispiel sogar 20.000 Kilometer E-Auto plus den normalen Haushaltsstrom plus den Strom für die Wärmepumpe eines durchschnittlich gedämmten Einfamilienhauses in Deutschland. Förderung hin oder her, unser Leitsatz ist, das leere Dach ist teurer als die PV-Anlage. Einen Kommentar gab es noch zu diesem Thema. Wäre interessant zu wissen, wie viele Mitnahmeeffekte dabei enthalten sind. Sicherlich hat eine nicht geringe Anzahl der Antragsteller so ein Konzept sowieso schon vorgehabt und beklagt sich natürlich jetzt nicht über das Geldgeschenk. Ich selbst habe Excel-Tabellen gesehen, in denen die Leasingrate für das noch anzuschaffende E-Auto über die Haltedauer gegen den Förderbetrag gerechnet wurden, um zu sehen, ob am Ende noch was übrig bleibt. Hier ging es also nicht darum, einen Verbrenner zu ersetzen, sondern irgendein billiges E-Auto daneben zu stellen, um förderfähig zu sein. Natürlich gönnen wir jedem Antragsteller seine Förderung und es liegt in der Natur der Sache, solche Berechnungen anzustellen. In der Praxis wird dann natürlich auch das billige E-Auto Lust auf mehr machen und das Ende des Verbrenners zumindest deutlich beschleunigen. Auch ein Installateur beschrieb mir im persönlichen Gespräch die aus seiner Sicht sinnlose Förderung und sagen wir mal förderkritische Kundenanfragen. Auch er vermutet Unterwanderung, hohe Mitnahmeeffekte und erwartet nur wenig Kontrollen im Nachgang. Und das bei ohnehin vollen Auftragsbüchern im eigenen Installationsbetrieb. In diesem Sinne und zum versöhnlichen Ausklang des Beitrages habe ich noch 2 Kommentare aus der Community für euch. Wir haben abwechselnd von 9 bis 1 Uhr versucht, den Antrag zu senden. Nun kenne ich jeden Schritt beim Ausfüllen auswendig. PV-Anlage kommt trotzdem im Oktober, nur ohne zweite Wallbox und der Speicher wird kleiner. Oder hier? Meine Lebensgefährtin hat gestern ab 8 Uhr erfolglos versucht, den Antrag zu stellen. Doch weiter als bis zum letzten Schritt ist sie nie gekommen. Schade drum, wie das gestern gelaufen ist bei der KfW. Wir werden trotzdem unser Vorhaben umsetzen, auch ohne Förderung. Und zur großen eigenen Überraschung gab es einige Stunden später dann doch noch die gute Nachricht der KfW mit einer Bewilligung. Ladestation in Deutschland. Bevor wir gleich auf das wohl größte Förderprogramm für schnelles Laden in Deutschland eingehen, wollen wir uns zunächst den aktuellen Stand der Dinge näher anschauen. Zum 1. Juli meldete die Bundesnetzagentur 97.495 öffentliche Ladepunkte für Deutschland. Allein im ersten Halbjahr ist das ein Zuwachs von 16%. Rund 19% aller Ladesäulen sind Schnellladepunkte, wobei schnell nur mit mehr als 22 kW Leistung hier definiert ist. Auffällig ist dabei, dass die Wachstumsrate von Schnellladepunkten höher ist als bei Normalladepunkten. Verglichen mit den Daten zum 1. Juli 2022 ergibt sich ein Zuwachs von 33% bei Normalladepunkten und 58% für schnelles Laden. Am stärksten ist die Anzahl von Ladepunkten im Bereich 150 bis 300 kW gewachsen, nämlich um satte 133%. Auch oberhalb von 300 kW gibt es ein Wachstum von 68%. In Summe unterstreichen die Zahlen den Trend hin zum Geschäftsmodell Schnellladen. Der Markt ist dabei ausgesprochen bunt. Laut Bundesnetzagentur gibt es 6.699 Betreiber von Ladestationen in Deutschland. Schauen wir aber auf die Verteilung innerhalb des Landes zunächst in absoluten Zahlen. An der Spitze steht Bayern, gefolgt von NRW und Baden-Württemberg. Danach ein großes Loch. Ganz am Ende steht der Stadtstaat Bremen mit 676 Ladepunkten. Solche Werte muss man aber natürlich auch in Relation setzen, zum Beispiel zur Fläche eines Bundeslandes oder zur Einwohnerzahl oder auch zur Anzahl der zugelassenen E-Autos. Auf die Fläche gesehen hat Berlin die Nase vorn mit einem Ladepunkt auf 0,31 Quadratkilometern, dicht gefolgt von Hamburg. Bremen kommt in dieser Betrachtung immerhin schon auf Platz 3. Am dünnsten sieht es aber in Mecklenburg-Vorpommern aus. Hier gibt es einen Ladepunkt auf 18,76 Quadratkilometer. Und wir reden ja hier von Ladepunkten und nicht von Standorten. Das heißt, wenn ich an einem Standort mehrere Ladepunkte habe, wird natürlich die Entfernung in der Fläche nochmal größer. Messen wir die Ladepunkte an der Einwohnerzahl, hat wieder Bayern die Nase vorn. Hier dürfen sich 652 Einwohner einen öffentlichen Ladepunkt teilen. Baden-Württemberg ist ähnlich gut aufgestellt. Am Ende der Statistik stehen hier Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als doppelt so vielen Einwohnern pro Ladepunkt. Aber es soll ja Regionen in Deutschland geben, in denen es auch weniger E-Autos gibt als anderswo. Hier in Sachsen sind es im Pkw-Bestand nämlich nur 1,3% und es kommen 7 E-Autos auf einen Ladepunkt. Im Vergleich dazu haben Bayern und Schleswig-Holstein mit 2,6% den doppelten E-Auto-Bestand. In beiden Bundesländern resultieren rund 11 Elektroautos auf einen Ladepunkt. Was das Verhältnis von E-Autos zu öffentlichen Ladestationen angeht, sind wir aktuell zumindest statistisch gesehen laut einer BDEW-Analyse überversorgt, da ja die Mehrzahl der Ladevorgänge aktuell und auch in Zukunft gar nicht im öffentlichen Bereich stattfindet. Trotzdem gibt es aktuell noch Lücken in der regionalen Verfügbarkeit und wie die geschlossen werden sollen, sehen wir im nächsten Thema. Vergabe im Deutschlandnetz. Etwas über 2 Jahre ist es her, da gab der damalige Verkehrsminister, wie hieß er noch, Andreas Scheuer, den Startschuss für die Ausschreibung im Deutschlandnetz. Der Staat wollte nicht nur den Aufbau, sondern auch die Betriebskosten bezuschussen und eine dynamische Preisobergrenze festlegen. Damals wurde als Richtgröße die 44 Cent pro Kilowattstunde genannt. Marktversagen war damals die Diagnose für so einen gravierenden Eingriff in den freien Wettbewerb. Da aber schon damals ca. 75% der deutschen Ladestationen ohne Fördergeld aufgebaut wurden, regte sich massiver Widerstand in der Branche. Dies mündete dann letzten Sommer sogar in einer Klageandrohung und Einreichung einer Beschwerde bei den Wettbewerbshütern der EU-Kommission. Beschwerdeführer waren unter anderem damals Allego, Fastnet, Ionity und EWE Go. 3 der Namen werden wir gleich noch wieder hören. Unternehmen, die in den vergangenen 10 Jahren privat finanzierte Ladesäulen aufgebaut haben, müssen und wollen im Wettbewerb bestehen. Dies können sie aber nicht, wenn der Staat nun quasi als staatlicher Betreiber auftritt und sich in den Markt einmischt. Trotz dieser Widerstände lief das Vergabeverfahren weiter und diese Woche gab es dann endlich Klarheit, wer jetzt bauen darf und gefördert wird. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die hatten wir heute schon mal, hat die erste Ausschreibung für das Deutschlandnetz erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt 10 verschiedene Unternehmen werden rund 900 Standorte mit fast 8000 neuen Ultraschnellladepunkten für Elektroautos errichten und betreiben. Wie sind diese Zahlen jetzt einzuordnen? Wenn wir mal die noch laufende kleinere Teilausschreibung mit 200 unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen dazu nehmen, entspricht das Gesamtvolumen des Deutschlandnetzes ca. 50% des aktuellen Bestandes an Schnellladepunkten in Deutschland. Da stellt sich natürlich die Frage, wer es machen darf oder auch wer es machen soll. Aufgeteilt waren die 900 Standorte in 23 Regionallose, die sich auf 6 definierte Regionen in Deutschland verteilen. Ein Bewerber konnte maximal 3 Lose gewinnen. Außerdem überschneiden sich die Lose innerhalb der Regionen, um die Bildung lokaler Monopole zu verhindern. Die Standorte selber sind relativ klar definiert. Die Suchräume haben einen Radius von 2 Kilometern, in dem sich die Anbieter bewegen dürfen. Pro Standort sollen 4 bis 16 Ladepunkte errichtet werden. Das Fördervolumen liegt insgesamt bei 1,8 Milliarden Euro. Also wer darf bauen und wer nicht? Schauen wir dafür zunächst einmal auf die Top 8 der aktuellen Betreiber von Schnellladepunkten in Deutschland. Auf 1 NBW, hier hat man sich nicht an der Ausschreibung beteiligt. Auf 2 Tesla, ob man sich beteiligt hat, ist nicht bekannt, aber einen Zuschlag gab es jedenfalls nicht. Auf 3 Aral Puls, auch hier hat man sich nicht beworben. Und auch Ionity auf 7 hat sich nicht beworben. Bauen dürfen dagegen unter anderem E.ON. 140 Standorte mit 1200 Ladepunkten in Nordwest- und Süddeutschland. Bis 2026 will man die Station ans Netz bekommen. In der Vergangenheit ist das Unternehmen bei Nutzern eher durch mangelndes Interesse an der Betriebsbereitschaft der eigenen Ladepunkte aufgefallen, was dem Unternehmen in Bezug auf die eigene Ladeinfrastruktur die Negativbezeichnung E-Off eingebracht hat. Da man aber auch außerhalb des Deutschlandnetzes massiv in den Aufbau investieren will, hoffen wir natürlich auf eine inzwischen marktübliche hohe Zuverlässigkeit der Station, also E.ON. Denn im Deutschlandnetz wird ja nicht nur der Aufbau bezuschusst, sondern auch der Betrieb. Ebenfalls 140 Standorte gab es für einen Neuling auf dem deutschen Markt, den norwegischen Energieversorger Evini. Hier will man immerhin 50 Standorte schon nächstes Jahr aufbauen. Zuschläge gingen auch an drei Unternehmen, die parallel zu den eigenen Bewerbungen auch Klage geführt hatten, konkret EWEGO, Fastnet und Allego, wobei EWEGO nicht direkt, sondern als Partner innerhalb der Hochtiefladepartner GmbH angetreten war. Weitere Zuschläge gingen an BayWa Mobility Solutions GmbH, Mehr Germany GmbH, Pfalzwerke AG, Total Energies Marketing Deutschland GmbH mit immerhin 143 Standorten und Via Deutschlandnetz. Das Verkehrsministerium betont aber, dass der Preis nicht das alleinige Vergabekriterium war, auch Nutzerfreundlichkeit und Design wurden berücksichtigt und auch, ob man bereits über geeignete Flächen verfügt, um möglichst schnell aufbauen zu können. Das ist nämlich einer der Knackpunkte. Aus der Branche hört man, dass allein die Ausschreibung des Deutschlandnetzes zu einer Verteuerung von geeigneten Flächen geführt hat. Natürlich haben alle Bewerber vorab ihre Fühler ausgestreckt. Auch ich wohne ja bis auf 100 Meter genau in der Mitte eines Suchpunktes und hatte in der Ausschreibungsphase tatsächlich einen Anruf, ob ich nicht Tipps für geeignete Standorte im 2 Kilometer Umkreis hätte. Viele der Unternehmen haben sicher auch Vorverträge für mögliche Standorte geschlossen. Insgesamt betont man natürlich, in der Standortfrage gut aufgestellt zu sein, bleibt aber recht vage. So schreibt Fastnet in seiner Pressemeldung: Dazu wird Fastnet mit gewerblichen und privaten Grundstückseigentümern sowie lokalen Gemeinden zusammenarbeiten, führt den gleichen Satz aber fort und ist offen für Vorschläge für potenziell attraktive Standorte, die an standorte@fastnet.de gesendet werden können. Wobei natürlich auch alle anderen Betreiber, egal ob im Deutschlandnetz dabei oder nicht, sich jederzeit gerne entsprechende Standortangebote anschauen, um sie zu prüfen. Die Ladeleistung soll im Deutschlandnetz auch bei voller Auslastung mindestens 200 kW betragen. Konkretisierung zur dynamischen Preisobergrenze gab es in der Pressemitteilung des Verkehrsministeriums diese Woche aber nicht. Die Ausschreibung für die 200 unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen läuft noch. Die Aufträge sollen aber auch hier in Kürze erteilt werden. Insgesamt sind hier 6 Lose vorgesehen. Preiserhöhung Tesla Supercharger. Vor ca. 4 Wochen hatte Tesla in seiner letzten Preisrunde ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Für viele Kunden war das Laden am Tesla Supercharger zuletzt sogar günstiger als an der heimischen Wallbox. Die Preisspanne in Deutschland lag bei 32 bis 39 Cent pro Kilowattstunde, je nach Tageszeit und Standort, wobei die höheren Preise jeweils nur in der Zeit von 18 bis 22 Uhr anfallen. Nachgelegt hatte man dann noch europaweit mit einer Happy Hour, das heißt einem Tag, an dem komplett kostenfrei geladen werden konnte. In vielen Ländern Europas galt die Aktion auch für markenfremde Fahrzeuge. Offiziell war das Ganze deklariert als Geburtstagsparty zum 10-jährigen Bestehen der ersten europäischen Supercharger. Unsere Einschätzung war, dass man damit gezielt auch Neukunden anderer Marken die Berührungsängste für das Laden am Supercharger nehmen wollte, um verbunden mit günstigen Preisen mehr Fremdkunden an die Supercharger zu locken. Diese Woche ging es dann bei den Preisen wieder ein kräftiges Stück nach oben, in Deutschland ca. 20%, auf Preise von jetzt 38 bis 50 Cent pro Kilowattstunde. Diese Preise gelten für Tesla-Fahrer, Fremdmarken zahlen einige Cent mehr oder können für 12,99 Euro monatlich eine Mitgliedschaft buchen und dann zu den gleichen Kilowattstundenpreisen laden wie Tesla-Fahrer. Auf der Social-Media-Plattform X gab es noch ein interessantes Price-Tracking für die Entwicklungen in den verschiedenen europäischen Ländern seit dem Jahreswechsel. Neben den häufigen Aufs und Ups zeigen sich auch relativ große Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Für Deutschland haben wir die neuen Preise mal in unseren Tarifvergleich für ausgewählte Fahrstromanbieter eingearbeitet. In den unteren 4 Zeilen stehen die monatlichen Gesamtkosten für jeweils 1000 im jeweiligen Tarif nachgeladene Kilometer. Wir sehen, dass auch nach der Preiserhöhung Tesla im Wettbewerbsvergleich gut dasteht. Der Abstand zu den relevanten Wettbewerbern ist aber geringer geworden. Schärfster Rivale in Deutschland ist aktuell NBW. Hier wurde letzte Woche der 1000. Standort in Deutschland eingeweiht. Aber auch bei der Anzahl der installierten Schnellladepunkte liegt man in Deutschland deutlich vor Tesla. Auch preislich kann man mit 39 Cent pro Kilowattstunde bei 17,99 Euro monatlicher Grundgebühr, zumindest für Nicht-Tesla-Fahrer, gut mithalten. Serviceaktion für Kia und Hyundai. Ein Thema begleitet die Kia Hyundai eGMP 800 Volt Plattform von Beginn an und es brodelt seitdem in der Community. Jetzt gibt es hoffentlich eine Lösung. Es geht um die zentrale Ladeeinheit der Fahrzeuge. Probleme gab es sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. In einer früheren Pressemitteilung von 2021 über Einblicke in Technologien und Produktionen beim IONIQ 5 beschreibt Hyundai die Baugruppe als Neuentwicklung. Die integrierte Ladekontrolleinheit ICCU, die Hyundai jüngst entwickelt hat, lädt die Hochspannungsbatterien des IONIQ 5 ebenso wie externe elektrische Geräte. Sehr früh gab es eine Aktion mit der Bezeichnung 10D233, ICCU-Gehäuse prüfen und gegebenenfalls verstärken. Das Problem war wohl eine vereinzelte Rissbildung mit dem Eintritt von Feuchtigkeit, doch die Probleme gingen weiter. Berichtet wird über Überspannungen und infolge Schäden am DC-DC-Wandler oder der 12-Volt-Batterie und damit ein Fahrzeugausfall. Das häufigste Fehlerbild war aber ein Ausfall der AC-Ladung. Hier hatten betroffene Kunden immerhin noch die Möglichkeit, noch schnell zu laden, um die häufig lange Lieferzeit aufs Ersatzteil zu überbrücken. Seit dieser Woche gibt es auch in Deutschland aber für alle potenziell betroffenen Hyundai Ioniq 5 und auch Ioniq 6 eine Abhilfe. Wer eines der Modelle besitzt, kann bei Hyundai Deutschland selbst seine VIN prüfen. Das Ganze sieht dann so aus wie hier. 30D079 ICCU Steuergerät aktualisieren und gegebenenfalls ICCU und Sicherung erneuern. Hardware ausgetauscht wird dann, wenn im Fahrzeug bereits ein einschlägiger Fehler hinterlegt ist. Bei Kia gibt es in Deutschland leider keine Online-Abfrage über die Fahrgestellnummer, aber die Händler haben natürlich Zugriff. Bei meinem EV6 GT war bereits seit einigen Wochen eine ähnliche Aktion offen. Bezeichnung ECU-Update 1035, ICCU, verbesserte Diagnoselogik für Überstromerkennung während LDC-Regelungen. Die Durchführung bei meinem Auto erfolgte diese Woche kostenfrei beim Händler. Zum angekündigten und aus meiner Sicht sicherheitsrelevanten Sachverhalt beim Kia EV6 GT kann ich heute noch keine Auflösung liefern, da die inhaltliche Rückmeldung des Herstellers noch aussteht. THG-Quote fällt. Die sogenannte Treibhausgasminderungsquote sollte inzwischen allen Zuschauern ein Begriff sein. Im Fahrzeugschein eingetragener Halter können die ersparten Emissionen eines Elektroautos auf Basis pauschalierter Werte über spezialisierte Dienstleister vermarkten lassen. In Spitzenzeiten waren letztes Jahr 400 Euro pro Pkw an Vergütung möglich, doch seitdem fallen die Quoten und auch in den letzten Tagen haben mehrere Dienstleister im Markt ihre Ausschüttungsversprechen nochmal deutlich abgesenkt. Dieses Wochenende wird es auch bei Nextmove passieren. Von aktuell 190 Euro geht es bei uns runter auf nur noch 115 Euro. Bei manchen Anbietern werden auch nur noch 100 Euro ausgelobt. Wichtig im Preisvergleich, achtet auf die Bis-zu-Falle. Wenn Anbieter nicht mit Festpreisen werben, können sie in der tatsächlichen Ausschüttung beliebig nach unten abweichen. Wenn du deine Quote für dieses Jahr noch nicht vermarktet hast, dann wird's aus unserer Sicht höchste Zeit. Nutze gerne unser Angebot. Den Zugang gibt's direkt über die Startseite auf nextmove.de. Die Antragstellung dauert nur wenige Minuten. Die Umstellung der Homepage erfolgt am Samstag, dem 30.09. um ca. 16 Uhr. Alle vorher eingereichten Anträge bekommen noch die festen 190 Euro. Wer jetzt trotzdem noch auf wieder steigende Quoten hofft, sollte sich aber bewusst sein, dass durch eine Änderung im Rechtsrahmen dieses Jahr nur noch Anträge bis Mitte November eingereicht werden können. Bei uns ist der Stichtag der 1. November 2023. Der Zeitpunkt zwischen Antragstellung und Ausschüttung ist übrigens in diesem Jahr auch deutlich länger als im Vorjahr. Man sollte von ca. 5 Monaten Wartezeit ausgehen, bis das Geld auf dem Konto landet. Neues von Nextmove. Diese Woche können wir einen neuen Standort in der Region Rhein-Neckar vermelden. Unser Kooperationspartner ist die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau in Sinsheim. Auch die Homepage ist schon umgestellt. Über das Buchungstool könnt ihr jederzeit prüfen, ob das Wunschfahrzeug verfügbar ist bzw. welche Alternativen euch das System anbietet. Für heute war's das. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.